nachdem der Willi, wenn er zu Gott spricht, kein Anzugstitel anhat, dann brauche ich auch nicht das zu tun, wenn ich zu euch spreche. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir wollen uns mit einigen Versen beschäftigen aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 bis 5 und dann Vers 13 bis 16, 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns zum zweiten Mal geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung hat ihren festen Grund darin, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das er schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn er ihm fest vertraut, wird er seine starke Hand über euch halten und euch bewahren, sodass ihr gerettet werdet und am Ende der Zeit das unvergängliche Leben bekommt, das er euch zugedacht hat. Und dann ab Vers 13. Darum haltet euch bereit und bleibt nüchtern. Setzt eure ganze Hoffnung auf das, was Gott euch schenken wird. Oder wie das in Luther heißt, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade. Wenn Jesus Christus sich uns in seiner Herrlichkeit zeigt, seid Gott gehorsam und lebt nicht mehr euren selbstsüchtigen Wünschen, wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. In allem, was ihr tut, sollt ihr euch als Menschen erweisen, die Gott ausgesondert hat, damit sie ihm gehören. Denn er, der euch berufen hat, hat gesagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Wer schon mal durch die südenglische Landschaft gefahren ist, von London Richtung Westen, Bristol zu, und nicht die Autobahn genommen hat, sondern die Landstraße, dann wird er plötzlich das Gleiche festgestellt haben wie ich, als wir damals angefahren sind. Und es ist, dass solche riesige Felsquader aus der Rasen da, aus der, ich wollte sagen Steppe, aber es gibt keine Steppe dort, herausragen. Im Kreis angeordnet. Vor Tausenden von Jahren. Und man stellt sich automatisch die Frage um alles in der Welt, wie haben die das bloß geschafft? Ein so ein, also Steinquader, stellt euch nicht so was Kleines vor. Das geht also, die sind höher als hier bis zur Decke. Riesengroß, 5,11 Meter. Okay, also da, Manfred hat es nachgemessen. Die Sache ist, da wiegt einer davon Tonnen. Und ich frage mich wirklich, wie die das dahin geschleift haben. Denn diese Steinquader sind nicht aus der Gegend, sondern die sind von zig Kilometer entfernt. Kann man ja feststellen, ob es solche Steine dort gibt. Und man stellt sich natürlich nicht nur die Frage, wie haben sie das gemacht, sondern wozu eigentlich? Wenn man dorthin kommt um die Sonnenwende, dann sieht man ein bisschen was davor. Da kommt ein Strahl, wenn die Sonne scheint, genau auf den Altar. Im Sommer bei aufgehendem, im Winter bei der untergehenden Sonne. Irgendwie scheinen diese Leute eine Ahnung gehabt haben, eine Hoffnung auf mehr. Es ging nicht nur darum, dass dann ein paar Steine hübsch hingestellt werden und wir nicht wissen, wie sie es gemacht haben. Wenn man ein paar tausend Kilometer nach Osten zieht, nach Indien, dann kann man etwas Ähnliches sehen. Nicht so ein Steinring, aber Stellen, wo die Leute von überall her hingehen. Nach Varanasi, wer den Namen schon mal gehört hat, am Ganges gelegen. In der Gegend verbrennen die Leute ihre Toten und dann streuen sie die Asche auf das Wasser. Wieso machen sie das? Da weiß man das ein bisschen genauer. Sie sind davon überzeugt, wenn sie sterben und ihre Asche dort auf den Ganges gestreut wird, dann werden sie direkt erlöst werden. Sie werden nicht, wie die Hindus glauben, durch einen riesigen Lauf von Wiedergeburten hindurch gehen. Überall, nicht nur an diesen beiden Stellen, auch an vielen anderen in der Welt, ist ein Sehnen, eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf eine andere Zukunft. Hoffnung, das ist etwas, über das auch die Dichter, Denker, Sprichworte, alles Mögliche gesprochen haben. Ich habe ein paar von diesen Sprüchen mir aufgeschrieben. Einer zum Beispiel: Hoffnung macht graue Haare. Hoffnung treibt das Schiff der Narren. Ein sehr interessanter Satz. Shakespeare hat gesagt, Hoffnung ist oft ein Jagdhund ohne Spur. Jemand anders hat gesagt, besser zu Tode gehofft als zu Tode gezweifelt. Das ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir bisher gehört haben. Die Hoffnung ist das Brot des armen Mannes. Die Afrikaner sagen, Hoffnung ist der Pfeiler der Welt. Hoffnung in Gott kennt keine Not. Hoffnung ohne Gott wird zu Spott. Oder Hoffnung ist der Kampf der Seele, die von dem, was vergänglich ist, losbricht und ihre Zeitlosigkeit bezeugt. Søren Kierkegaard von Dänemark hat gesagt, Hoffnung heißt die Möglichkeit des Guten erwarten. Die Möglichkeiten des Guten ist das Ewige. Und Nannes hat gesagt, Hoffnung ist das Streben zu glauben. Das Streben zu glauben, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist. Dass der Mensch selbst nicht so ist, wie er ist. Dass die Leute nicht so sind, wie sie sind. Die Hoffnung ist ein umgekehrter Don Quixote, der feindliche, Schwerbewaffnete zu Windmühlen erklärt. Und die Bibel sagt im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter dran als irgendjemand sonst auf der Welt. Nun aber ist Christus vom Tod erweckt worden. Und das gibt uns die Gewähr dafür, dass auch die übrigen Toten auferstehen werden. Die Frage ist, gibt es einen echten Grund zur Hoffnung? Oder gibt es nur ein Vertrösten aufs Jenseits, wie so eine ganze Menge Leute uns Christen vorwerfen? Wie sieht es eigentlich aus, christliche Hoffnung? Darüber spricht der Apostel Petrus hier in diesen ersten Versen seines Briefes. Das Wort Hoffnung kommt da übrigens öfters vor, nicht nur an diesen Stellen. Ich möchte auf drei Dinge hinweisen. Einmal, dass christliche Hoffnung real ist. Christliche Hoffnung ist real. Ihr seid wiedergeboren, sagt Petrus hier, zu einer lebendigen Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, das Wort, das benutzt wird, bedeutet, es ist bleibend. Es ist eine unsterbliche Hoffnung. Es ist eine umfassende Hoffnung, eine wirksame. Eine, die sich entfaltet. Der Manfred hat schon darauf hingewiesen, es gibt Millionen, die in den nächsten 36 Stunden auf den WM-Titel hoffen. Das Gute ist, die überwältigende Mehrheit hoffen dafür, dass die Deutschen gewinnen. Ich habe gestern irgendwo gelesen, da stand, die ganze Welt erwartet, dass Deutschland gewinnt, mit Ausnahme von den Argentiniern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoffe, dass die ganze Welt recht hat. Aber das ist eine andere Art von Hoffnung, als die, von der ich gerade eben gesprochen habe. Das ist keine lebendige Hoffnung, das ist keine sichere Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, wo wir trotz allem, trotz dem 7:1 gegen Brasilien, ziemlich unsicher sind. Wir wissen nicht, wie es wirklich sein wird. Die Muslime legen ihre Hoffnung auf etwas anderes. Sie haben so 5 Pfeiler, die für einen guten Muslim zu beachten sind. Dazu gehört zum Beispiel das 5-malige Gebet am Tag, Almosen zu geben. Da gehört unter anderem auch dazu, dass man einmal im Leben nach Mekka pilgert. Aber das Entscheidende daran ist, dass es alles Punkte sind, die man selber tun kann. Es ist eine Hoffnung, die ich erarbeiten kann. Unsere Hoffnung, sagt Petrus hier, hat eine unzerstörbare Grundlage. Und die Grundlage dafür ist Bethlehem, Golgatha und Ostern. Die Grundlage dafür sind historische Daten, Dinge, die tatsächlich geschehen sind. Und dann wird in Vers 16 gesagt, sie gründet auf der Gnade, auf dem, was Gott uns schenkt. Wie ich gesagt habe, es sind historische Daten, die da zugrunde liegen. Das bedeutet, es ist etwas, das außerhalb von uns ist. Etwas, das wir nicht bestimmen können. Vor einiger Zeit sind einige christliche Mitarbeiter von der Organisation Shelter Now festgesetzt worden in Kabul, in der Hauptstadt von Afghanistan, von den Taliban, die damals regiert haben. Sie haben diese Leute als Geiseln genommen. Und eine der Personen, die dort als Missionarin gearbeitet hat, hat später das Folgende gesagt: Ich hätte mir nie vorstellen können, durch so eine schwere Zeit in der Gewalt von Taliban im Gefängnis und dann noch im Krieg zu kommen, ohne schwere seelische oder körperliche Schäden. Aus meiner Kraft heraus hätte ich das nicht geschafft. Mein Vertrauen auf Gott und seine Liebe zu ihm sind in der Haft noch gewachsen. Und das gibt mir auch Hoffnung für die Zukunft. Unsere Sicherheit im Westen ist trügerisch. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Es gibt noch keine Garantie dafür, dass wir von Kriegen, Naturkatastrophen oder was auch immer verschont bleiben. Ich glaube auch nicht, dass wir als Christen einen Rechtsanspruch haben auf ein gutes, langes und friedliches Leben. Doch die Erfahrungen, die ich während dieser Zeit mit Gott gemacht habe, machen mir Mut und geben mir Hoffnung für morgen und übermorgen. Denn ich weiß, dass ich mich auf Gott verlassen kann. Egal, was kommt und was passiert. Ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre zu ihm. Auch wenn die Angst immer da war, hat sie gesagt, war Gott immer da. Vor Jahren gab es mal eine Jahreslosung aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 12, Vers 2, da heißt: Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Du kannst ihm vertrauen. Die christliche Hoffnung ist real. Real, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat, lange bevor wir irgendetwas tun konnten. So sagt Paulus im Römerbrief, so sagt der Johannes, das im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, im 19. Vers: Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Christliche Hoffnung ist real, nicht irgendetwas, was wir erfunden haben. Christliche Hoffnung ist auch rational. Im dritten Kapitel des ersten Petrusbriefs heißt es im 15. Vers: Ehrt Christus in eurem Herzen als euren Herrn. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Zunächst mal die Frage: Fragen die Leute dich? Lebst du so, dass sie dich fragen? Das ist das, was dieser Vers hier sagt. Ich glaube, die Leute werden kaum Fragen stellen, wenn wir ihnen versuchen beizubringen, dass wir besser sind und dass wir Recht haben. Ich frage mich, ob wir nicht deswegen zuweilen aggressive Evangelisation brauchen, weil wir nicht aggressiv leben. Wenn ich dran denke, ich werde nachher noch mehr darüber erzählen. Wir haben nach dem Tsunami in Sri Lanka versucht, den Leuten zu helfen. Bevor wir unsere Mitarbeiter dorthin geschickt haben, eine Gegend, wo in erster Linie Moslems gelebt haben, obwohl Sri Lanka ein buddhistisches Land ist, habe ich ihnen gesagt, dass ich nicht möchte, dass sie anfangen, da große Evangelisation zu machen. Ich habe ihnen gesagt, ich möchte, dass ihr dort versucht, den Leuten zu helfen und ihnen durch das, was er tut, die Liebe Jesu Christi beweist. Und das haben sie getan. Und das Ergebnis ist, dass ich weiß nicht, wie viele Menschen den Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Die einfach ins Fragen gekommen sind, die gemerkt haben, hier sind Leute, die sind anders. Und ich glaube, dafür ist nicht unbedingt eine Flutkatastrophe notwendig, um das zu tun. Das ist etwas, von dem Petrus sagt, dass es ganz normal sein sollte in unserem Christenleben. Aber was wichtig ist, Christsein ist nicht irrational. Petrus sagt hier, dass wir Rede und Antwort stehen können für das, was in uns ist. Rede und Antwort stehen, Rechenschaft geben, klare Aussagen machen, wieso wir überhaupt diese Hoffnung haben. Das ist nicht ein Geheimnis. Am Anfang der Christenheit, da gab es eine ganze Reihe sogenannter Mysterienreligionen. Das waren Religionen, wo nur die Eingeweihten wirklich wissen konnten, worum es geht. So ist es nicht beim Christsein. Es ist nicht nur so, dass die Eingeweihten das verstehen können. Wenn jemand sagt, auf das, was wir ihnen weitergeben, ich kann das nicht verstehen, was du sagst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist eine Ausrede, oder aber du und ich sind nicht klar gewesen mit dem, was wir gesagt haben. Denn das Evangelium ist etwas, das rational ist, etwas, das verständlich im Erst ist. Nun denkt vielleicht der ein oder andere, aber sagt der Paulus nicht im ersten Korintherbrief, dass wir nicht mit Worten menschlicher Weisheit reden. Das sagt er hier im ersten Kapitel schon, im 17. Vers. Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern die gute Nachricht zu verkünden. Wenn ich aber die gute Nachricht mit Worten tiefsinniger Weisheit darstelle, dann nehme ich dem Tod, den Christus gestorben ist, seinen ganzen Sinn. Paulus hat hier Weisheit nicht benutzt, im Gegensatz zu unverständlich, sondern er hat Weisheit benutzt im Gegensatz zum Einfach. Das ist was ganz anderes. Für viele, um ehrlich zu sein, ist die gute Nachricht, ist das Evangelium zu einfach. Was ist der Grund der Hoffnung? Der Grund der Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir uns den Himmel nicht erarbeiten können. Der Grund der Hoffnung ist, dass wir auf die Gnade angewiesen sind, dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns Rettung schenkt. Aber nicht nur das, sondern dass wir uns auch gleichzeitig der Herrschaft Jesu Christi unterstellen. Christliche Hoffnung ist rational und ist ganz einfach zusammengefasst. Du brauchst Gott, um Mensch zu sein, und er will dein Herr sein. Meine Hoffnung ist, dass ich mich fröhlich auf ihn verlassen kann, auf das verlassen kann, was er gesagt hat. Das gilt auch bei einem Unfall. Das gilt auch bei Krebs. Das gilt bei vielen anderen Dingen, die nicht gerade begeisternd sind. Aber das Entscheidende ist, dass das Beste erst noch kommt. Ich verlasse mich nicht, ich baue mein Leben nicht auf das auf, was hier passiert. Ich baue es nicht auf das auf, was mir hier geschieht. Ich baue es auf das auf, was erst noch kommt. Davon spricht der Petrus hier sehr, sehr deutlich. Christliche Hoffnung ist rational. Christliche Hoffnung ist real. Und das Dritte, christliche Hoffnung ist radikal. Christliche Hoffnung ist radikal. Im 13. Vers heißt es, setzt eure Hoffnung ganz auf das, was Gott euch schenken will. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Macht es auf Dauer. Die griechische Form, die hier benutzt wird, bedeutet, dass wir das auf Dauer tun. Nicht nur einmal. Dass wir es im Alltag darstellen. Dass wir die Hoffnung beweisen, dass wir es radikal ausleben. Im 1. Korintherbrief wird im 13. Kapitel, im 13. Vers gesagt, es bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen, das Liebeskapitel dort. Aber Hoffnung, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des christlichen Glaubens. Worauf sollen wir ganz hoffen? Auf die Gnade, auf das, was Jesus Christus uns schenkt. Nicht auf unser Wohlverhalten, nicht auf unser Geld, nicht auf unsere Stellung, auch nicht auf unsere Heimat, nicht auf unser Militär, nicht auf die Vorsorge, die die Regierung macht oder nicht, nicht auf unsere Rente, nicht auf unsere Intelligenz, nicht auf unsere Bildung. Und es wird manchen vielleicht nicht gefallen, auch nicht auf unsere Gemeinde. Wir sollen unsere Hoffnung auf die Gnade Jesu setzen. Wieso tun wir das? Wir tun das deswegen, weil, wie Paulus gesagt hat im Philipperbrief im 3. Kapitel im 20. Vers, wir tun das, weil wir Bürger des Himmels sind. Petrus dreht es andersrum. Der betont nicht das Positive, der betont mehr den negativen Aspekt davon. Er sagt, das bedeutet, dass ihr in dieser Welt wirklich Gäste und Fremde seid. Das heißt, ihr gehört nicht wirklich dazu. Ein Gast ist jemand, der entweder ein Tourist ist oder der ein Besucher ist. Ein Gast ist jemand, der in ein fremdes Haus geht, das ihm nicht gehört. Ein Gast ist jemand, der bald wieder geht, dorthin, wo seine wirkliche Heimat ist. Ein Fremder, da geht es noch ein bisschen weiter, das ist mit dem altdeutschen Wort ein Beisasse, das ist ein Pilger. Es ist jemand, der geduldet ist in einem fremden Land. Wie die Amerikaner sagen, ein Alien Resident. Jemand, der aus Gnade da wohnen darf. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich das sehe, weil man einen anderen Eingang gehen muss und ich hervorragend bin in Schlange stehen. Wisst ihr, was das Tolle ist? Wir müssen keinen anderen eingehen, sondern wir haben einen Eingang gehen, sondern wir haben einen anderen Ausgang. Vor Jahren haben wir eine Zeit lang in den Vereinigten Staaten gelebt und manche Leute haben gedacht, warum und alles in der Welt macht ihr das? Gehört ihr nicht nach Deutschland? Ist das nicht eure Heimat? Wisst ihr, mein Leben erklärt sich nicht durch ein bestimmtes Land. Mein Leben erklärt sich nicht durch meine Staatsangehörigkeit. Mein Leben erklärt sich durch einen Auftrag, der erledigt werden muss. Ich gehöre nicht hierher. Meine Heimat ist im Himmel. Zumindest sagt es die Bibel sehr deutlich. Und ich glaube, dass davon ein bisschen was sichtbar werden sollte in unserem Leben jeden Tag. Darum ist christliche Hoffnung radikal. Wir sind für Jesus auf der Wanderschaft. Wir sind, wie der Petrus es hier sagt, wir sind ausgesondert. Das ist das, was der Begriff heilig bedeutet. Wir sind heilig dem Herrn. Wie sieht es aus? Es bedeutet vielleicht sogar, dass wir unsere Lebensplanung ändern müssen. Dass wir uns überlegen müssen, ob wir nicht vielleicht eine Ausbildung machen sollen, um das Wort Gottes weiterzugeben. Vielleicht sogar überlegen, ob wir nicht in die Mission gehen sollten. Dass unseren Beruf an den Nagel hängen und vielleicht nicht als Prediger, aber als eine Fachkraft da Dienst tun. Da gibt es eine spezielle Organisation dafür, heißt Christliche Fachkräfte International. Oder dass wir unsere Familie einpacken und einen neuen Arbeitsplatz annehmen, um dort eine Gemeinde zu gründen. Dass wir unsere Wohnungseinrichtung für andere statt für unser eigenes Wohl kaufen. Oder dass wir unser Bankkonto auflösen und für eine neue Mission das Geld zur Verfügung stellen unter Menschen, die noch nichts von Jesus Christus gehört haben. Ich sage nicht, dass ihr jetzt einen von diesen Punkten genau so tun müsst. Aber wenn unsere Heimat im Himmel ist, wenn wir hier nur Gäste und Fremde sind, dann ist das, was wir tun, sollte das, was wir tun, wirklich radikal sein. Im Stall von Bethlehem hat eine Revolution der Liebe gestartet. Und die Frage ist, ob wir dazu gehören wollen, ob wir das radikal ausleben möchten. Christliche Hoffnung ist nicht ein Wischiwaschi. Sie erfordert ganze Männer und Frauen, ganze Mädchen und Jungs. Sie ist radikal, weil ihre Wurzeln im Himmel sind. Deswegen möchte ich euch eine Frage stellen, bevor wir diesen Teil abschließen. Ist meine Hoffnung so real, so rational, so radikal, wie Jesus sie haben möchte? Oder so wie es in unserem Liederbuch heißt, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Eine ganz andere Hoffnung. Eine Hoffnung, die Menschen verändert. Wollen wir nochmal miteinander singen? Ich weiß nicht mehr auswendig, was für ein Lied das war. Hat man es aufgeschrieben? 102. 102.